Hallo Werner. Was soll dieses Thema, dieser komische Titel? Hast du Hieroglyphen übersetzt oder germanische Runen? Buchstaben verwechselt? Jahrgang 84 vor Christus? Ganz, ganz tief aus der Mottenkiste hervorgeholt. Was interessiert mich das? Geht es nicht noch ein wenig älter? Nein. Das ist einfach der Abschluss der Weihnachtsgeschichte. Simeon und Hanna, die gehen oft vergessen, gehören aber dazu. Hanna ist 84 Jahre alt, darum dieser Titel. Und im zweiten Teil kommt sie da vor. Danke, Katrin, fürs Vorlesen. Und dann noch so ein Fremdwort, traditativ. Tradivativ. Ja, wer hat denn das schon gehört? Wer hat das schon gelesen? Soll mal die Hand hochhalten. Wer kennt dieses Wort? Oh. Wer kennt diese Zeitschrift? Ja, die haben alle bekommen. Ihr alle. Ich glaube, ich muss Martin sagen, er soll sie in Zukunft gelesen abgeben. Also, da drin kommt dieses Wort vor. Tobias Clay, Missionar aus der Gemeinde Scheppach in Deutschland, er hat dieses Wort erfunden. Das setzt sich zusammen aus Tradition und Innovation. Also Tradivation. So ist der Lebensstil von Simeon und Hanna. Tradition ist nicht das Bewahren oder Festhalten von Asche, sondern die Weitergabe der Glut, hat Thomas Morus einmal gesagt. Dieser Tobias Clay schreibt in seinem Bericht: Tradivation ist ein neues Wort, vielleicht klingt es etwas komisch, aber hoffentlich inspirierend. Die Kunst und Balance, diese zwei Welten unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung, für die ich Jesus, den Heiligen Geist, habe ich eingefügt, jeden Tag brauche. Deswegen will ich nur das tun, wozu ich berufen bin als Kind Gottes, nämlich auf der einen Seite Jesus besser kennenlernen und auf der anderen Seite ihn bekannt machen. Gott will dich gebrauchen, Menschen zu begegnen, ganz traditionell, ganz innovativ. Lebe tradivativ. Wenn du und ich die Glut des Evangeliums weitergeben, dann wird die Tradition nicht aufgehoben, aber gesprengt. Es braucht innovative Wege, um das Evangelium zum Nächsten zu bringen. Zum Beispiel in unserer Gemeinde, Life on Stage ist so eine Herausforderung. Und die Frage steht nun, wie und was bringe ich zum Nächsten? Innovation ist gefragt für diese alte Botschaft, dass Jesus rettet. Ja, zur Weihnachtsgeschichte gehören Maria, Josef, Engel, Hirten, Weisen aus dem Morgenland, Herodes. Aber Simeon und Hanna, die spielen oft nur eine Nebenrolle. Dabei sind gerade diese beiden alten Menschen ein Vorbild im Hören auf Gott und im Handeln für ein tradivatives Leben, indem sie die Glut weitergeben. Interessant ist auch, die lebten so nahe bei Gott, aber die hatten keine Ahnung, dass Jesus in Bethlehem geboren ist. Dafür die Weisen aus dem Morgenland. Ja, unser Text beginnt ja ganz traditionell. Ich lese ihn nicht nochmals. Katrin hat das gemacht. Geburt von Jesus, Retter und Herr, aber es ist nicht fertig. Er muss noch dargebracht werden. Sie muss noch ein Opfer bringen. Das steht in den ersten vier Versen. Ich möchte das ganz kurz zeigen. Das ist der Tempel, der zweite Tempel im Modell. Osten, Westen, also vom Ölberg her gesehen. Hier ist der Frauenvorhof. Da durften die Frauen hineingehen. So sieht er aus. Und dort hinten, wo der Pfeil ist, dort wird jeweils geopfert. Und die Frauen durften nur dort hineingehen, wenn sie ein Lamm brachten. Wenn nun Maria zwei Tauben brachte, ich komme gerade noch darauf zurück, dann hat sie das vor dem Tor abgegeben, ein Priester hat sie genommen, hat sie hinter dem Tor geopfert, ist dann nach vorne gegangen und hat zu ihr gesagt, ist alles okay, das Opfer ist vollbracht. Das ist genau an diesem Ort. Ja, das Reinigungsopfer. Eine Mutter galt nach dem Gesetz, wenn sie einem Knaben das Leben geschenkt hat, 40 Tage für unrein. Bei einem Mädchen 80 Tage. Fragt mich nicht, warum. Ich habe einmal eine Erklärung gehört. Eva ward verführt. Das sei darum, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber es steht so in der Bibel. Ja, und während dieser Zeit musste die Frau zu Hause bleiben. Sie durfte nicht in den Tempel gehen. Diese rituelle Unreinigkeit war ein Zeugnis davon, dass alle Menschen, du und ich, in Sünde geboren werden. Das Bewusstsein, dass wir fern sind von Gott, wird damit lebendig erhalten. Zur Reinigung gehörte ein Ritualbad und eben ein Opfer. Normalerweise ein Lamm als Brandopfer oder eine Taube als Sündopfer. Und wenn jemand arm war, dann durfte er zwei Tauben bringen. Das ist das äußere Zeichen, dass diese beiden, Josef und Maria, arm waren, als Jesus geboren wurde. Er ist in die Armut gekommen. Wären die Weisen schon bei ihnen gewesen, dann hätten sie sich ein Lamm kaufen können. Ich nehme an, die Weisen sind später gekommen. Dann hätten sie genug Geld gehabt. Und dann mussten sie noch etwas Zweites, das haben wir auch gelesen, gehört. Jesus darbringen, er ist der Erstgeborene. Wenn sie schon in Jerusalem waren, konnten sie gleichzeitig ihr Kind Gott darstellen. Seit dem Auszug aus Ägypten gehört das Erstgeborene, der erste männliche Nachkomme, bei den Menschen und bei den Tieren gehörte Gott. Später hat Gott den Stamm Levi genommen, um das auszulösen. Und jetzt ist es möglich, diesen Erstgeborenen herauszukaufen für 5 Schekel. So lesen wir in 4. Mose 3. Ein Handwerker, wie Josef, musste dafür ungefähr 40 Tage arbeiten. Noch heute ist es zum Beispiel in den USA so, wenn dort ein Kind, der Erstgeborene, in die Synagoge gebracht wird, dann zahlen die Eltern dem Priester 5 Dollar. Aber nicht einfach eine 5-Dollar-Note, sondern den alten Silberdollar, der 5 Dollar wert ist. Soweit die Tradition. Alle Opfer sind vollbracht, wie das Gesetz es vorschreibt. Und nun macht Gott etwas ganz Neues aus dieser Situation. Er sprengt die Tradition, er hebt sie nicht auf, sondern er gibt ihnen eine ganz neue Richtung, weil der Heilige Geist in diesem Moment das Kommando übernimmt. Und Simeon, wir haben es gehört, er macht diese fantastische Aussage über Jesus. Und zwar, merkt ihr, wenn ihr das anschaut, die Reihenfolge, er sprengt den Rahmen, er fängt an mit den Völkern und dann den Trost Israels. Dabei sind es gerade die Israeliten, die darauf gewartet haben, nicht die Völker. Aber Jesus ist für alle gekommen und für Israel. Das ist so in beiden Übersetzungen. Gott, der Herr, benutzt Simeon, damit das Volk schon von Anfang an über den Tellerrand seiner Nationalität hinausschaut. Und er braucht zwei alte Menschen, Simeon und Hanna. Beide sind Außenseiter in der jüdischen Gesellschaft. Beide haben eine besondere Beziehung zu Gott. Sie sind zwar verwurzelt in der Tradition, aber offen für das Reden des Heiligen Geistes, offen dafür, das Evangelium weiterzugeben, weiterzutragen, nicht das Gesetz. So wie eine Palme. Von einer Palme sagt man ja mit ihrer tiefen Pfahlwurzel, die Wurzel im Wasser, die Füße im Wasser und die Krone im Feuer, im Ausbreiten. Jetzt komme ich zu Simeon. Von Simeon wissen wir fast nichts, aber andererseits sehr viel. Keine Abstammung, kein Vater, keine Linie zurück bis Aaron, kein Alter. Wir wissen nicht, woher er kommt. Er ist unbekannt, aber er war schon sehr alt. Er war aber ein Hörender. Der Name Simeon heißt Hören. Er wird Mensch genannt, obwohl er eigentlich Priester war. Das bedeutet möglicherweise ganz unauffällig ein Normalbürger. Nicht einer, der auf sein Priesteramt stolz war. Er war einer vom Volk, gerecht, gottesfürchtig und erwartete auf den Trost Israels, den Messias. Und jetzt der große Unterschied, das lesen wir, der Heilige Geist war auf ihm. Das ist der große Unterschied zu seinen Mitpriestern. Viele seiner Kollegen, vor allem die Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer, die Kaste der hohen Priester, gaben nur das Gesetz weiter, kontrollierten, ob alles eingehalten wird. Und wehe, wenn sie jemanden antrafen. Ja, dann konnte der etwas hören. Wir erinnern uns an viele Geschichten von Jesus. Natürlich kannten sie all die Stellen im Alten Testament, die auf den Messias hinwiesen. Aber sie erwarteten ihn nicht. Bis heute der Unterschied. Viele Menschen wissen, dass da irgendein Gott ist, dass irgendein Jesus herum ist, aber sie haben keine Beziehung zu ihm. Simeon wartete. Er wartete. Noch etwas hat ihm der Heilige Geist klar gemacht. Du wirst nicht sterben, bevor du den Messias gesehen hast. Ich würde ihn gern fragen, lass mal Simeon, ist doch noch kühn, dass du das glaubst. Wie geht das? dass du deinem Herz innen so überzeugt bist, dass du nicht wirst sterben, bevor Jesus kommt. Bevor du ihn gesehen hast. Ist das pure Einbildung? Wunschdenken? Oder einfach deine Gedanken? Hey, wie kommt das, dass du das gewusst hast? Aber was, wann, wo, wie, wusste er nicht. Er wusste einfach, dass er nicht sterben würde. Die Innovation Gottes ist nötig. Ich möchte das kurz übertragen. Wenn jetzt irgendeiner von euch würde aufstehen und sagen, Gott hat mir gesagt, ich werde nicht sterben, bevor Jesus wiedergekommen ist. Oh, den würden wir schön anschauen. Ja. Und jetzt eben das, vom Heiligen Geist geführt. Ich wäre gern dabei gewesen. Der Heilige Geist gibt ihm den Auftrag, in den Tempel zu gehen. Es war nicht seine Dienstwoche. Sonst wäre er schon dort gewesen. Vielleicht gehörte er auch zu den Priestern, die schon ausgemustert haben, die zu alt waren, ich weiß es nicht. Aber er sagt zu ihm, geh in den Tempel. Einfach, geh in den Tempel. Er geht. Simeon ist der Hörende. Er gehorcht. Keine Frage, was soll ich dort? Er geht. Hier nochmals dieses Bild, das ihr schon kennt. Nochmals der Frauenvorhof. Und das ist der Weg, den jetzt Maria und Josef gehen. Hinaus zum Tor, um die Mauer herum und wieder hinein. Und dort bei diesem Punkt, genau bei diesem Punkt, begegnet Simeon den beiden mit dem Kind auf dem Arm. Das ist auch ein Ort, wo Hanna dann hingehen kann. So sieht das aus. Hier in diesem Haus wohnte der Sanhedrin. Das waren all diejenigen, die den Dienst zu tun hatten und so weiter, die hohen Priester. Und da ist der Eingang im Tempel für die Erstgeborenen. Dort, genau dort, mussten sie das Kind hineinbringen. So sieht das aus, dort hinten. Da gehen alle mit ihrem erstgeborenen Sohn hin. Man weiß auch heute, wo das ist. Da ist das Opfer gewesen und da die Darbringung. Beim zweiten Pfeil steht sogar noch ein Tor, ein Gittertor, und das wurde verschlossen. Einfach als Zeichen, den darf es nicht geben. Nur das, nur so schnell nebenbei. Jetzt ganz interessant, er sieht das Kind, und er sagt, Herr, was für ein Wort, nicht Kyrios. Er sagt, Despotes, Despot. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Das kommt ganz wenig vor im Neuen Testament. Jesus Christus ist der Herrscher. Und alle Despoten, negativ genommen, die werden von ihm beherrscht, weil er der einzige Despot ist, der freundlich ist. Simeon setzt ein Zeichen gegen Herodes, gegen die Römer, gegen alle. Herr, So spricht er dieses kleine Kind an. Jetzt kann ich ruhig sterben. Deine Verheißung ist in Erfüllung gegangen. Mein Leben, danke Gott, hat den Höhepunkt erreicht. Eine tiefe Freude im Herzen von Simeon. Und dann spricht er über diese alles überragende Bedeutung dieses Kindes. Heiland für alle Welt, Herrlichkeit für Israel. Und da ist er wieder, dieser Blick über den Tellerrand hinaus. Der Blick, den auch wir nötig haben, über den Tellerrand hinaus aus unserer Gemeinde. Und fast scheint es, als Josef und Maria die Tragweite der Geburt nicht erkennen. Wie sollten sie auch? Beide sind doch noch so jung. Und Simeon hat Jahrzehnte sich in die Schriften des Alten Testamentes vertieft. Darum lesen wir weiter. Und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Fällt euch etwas auf in Vers 34? Es heißt, er segnete sie. Die Eltern. Und nicht ihn, Jesus. Da bringst du das Kind in den Tempel. Willst du es dem Segen Gottes anbefehlen? Ich rede jetzt aus der Sicht der Eltern. Und der Priester segnet es nicht. Interessant. Das geht doch nicht. Es gibt eine ganz einfache Erklärung dazu. Im Alten Testament, und das wird durchgezogen bis ins Neue Testament, gibt es ein göttliches Prinzip, dass der Geringere immer vom Höheren gesegnet wird. Also denkt jetzt nicht hierarchisch. Aber es ist ein Prinzip. Es geht um die Stellung, um die Verantwortung im Reich Gottes. Im Hebräerbrief heißt es zum Beispiel von Melchisedek, jedoch war in keiner Weise mit den Leviten verwandt, diejenigen, die segnen. Und trotzdem nahm er von Abraham den Zehnten entgegen. Außerdem hat er ihn gesegnet, ihn, der die Zusagen Gottes für unser Volk bekommen hat. Und niemand wird bestreiten, dass der, der segnet, über dem steht, der gesegnet wird. Simon hat erkannt, das ist der Sohn Gottes. Den kann ich nicht segnen. Der muss mich segnen und nicht ich ihn. Darum tut er es nicht. Darum segnet er seine Eltern. Seht, Johannes der Täufer hatte das gleiche Problem mit Jesus, als dieser getauft werden wollte. Er hat sich zuerst geweigert in Matthäus 3. Und dann sagt Jesus, lass es gut sein, tauf mich jetzt. Der wusste ganz genau, das ist der Sohn Gottes. Eigentlich müsste der mich und nicht ich ihn segnen. Und dann geht die Geschichte weiter. Simon sagt nun etwas, was man eigentlich nicht tun darf, ein No-Go. Darbringung eines Kindes ist doch ein Fest. Etwas ganz Besonderes, ein Anlass der Dankbarkeit und viel Freude. Aber Simon, der Hörende, hat noch einen weiteren Auftrag. Er sagt etwas über Jesus zu seinen Eltern, besonders an seine Mutter. Ein richtiger Schock. Da heißt es, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen. Und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird dein Schwert dringen. Wir haben dieses Bild gesehen von Benno. damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Also wenn man doch ein Kind bringt, sagt man doch nur das Allerbeste. Dann wünscht man ihm doch nur das Beste. Und Simon sagt, an ihm vollzieht sich die Scheidung. Man ist für ihn oder man ist gegen ihn. Entweder oder, fallen oder aufstehen, Zeichen oder Widerspruch. Und auch du, Maria, wirst nicht ausgenommen davon. Wir lesen doch das eine oder andere Mal im Neuen Testament, wie Jesus seine Mutter zurechtweist, als 12-Jähriger im Tempel. Weißt du nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Hochzeit von Kanaan oder nach an anderen Orten. Und dann steht Maria unter dem Kreuz, muss untätig zuschauen, wie ihr Sohn ungerecht verurteilt wird und zu Tode gebracht wird. Simeon hat es vorausgesehen. Diese Voraussage hat Maria 33 Jahre begleitet. Sie hatte viel zu tragen. Und Jesus spaltet auch heute die Menschheit in zwei Lager. Philipp Inlekofer hat auch aus so einem Kapitel vorgelesen. Das sind die einen, die an ihn glauben, und die anderen, ob gleichgültig oder bewusst nicht, die nicht glauben. An Jesus scheidet sich alles. Die einen rühmen, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, und für die anderen ist es ein Skandal, der gekreuzigte Christus, ein Ärgernis, eine Torheit, ein Unsinn. Soweit Simeon, offen für das Reden des Heiligen Geistes, in der Tradition verhaftet, aber offen fürs Weitergehen. Und dann kommt eben die Hanna. Eine weitere Person kommt, Hanna. Und die wird ganz anders vorgestellt. Erstens einmal, Hanna heißt Gnadenkind. Ihr Vater, Phanuel, heißt Gottes Angesicht oder Gottes Schauer. Zweitens erfahren wir, dass sie 7 Jahre verheiratet war, 60 Jahre Witwe. Es gibt auch andere Auslegungen, die sagen 84 Jahre Witwe. Ein ungemein hartes Los. Eine Witwe konnte entweder zurückgehen zur Familie und dann die Schwagerehe vollziehen, wenn es möglich war. Oder sonst hatte sie ein ganz schweres Leben, wenn sie keine Kinder hatte als Lebensversicherung. Lest das Buch Ruth. Dann das Alter, 84. Wisst ihr, das ist die einzige konkrete Altersangabe im Neuen Testament. Und das ausgerechnet bei einer Frau. Es heißt nur noch von Jesus, dass er 12 war im Tempel und dass er mit ungefähr 30 Jahren seinen Dienst angefangen hat. Sonst gar rein nichts. Aber hier die Hanna, 84 Jahre alt. Was hat diese Frau nicht alles miterlebt? Fast das ganze erste Jahrhundert vor Christus. All die Turbulenzen im jüdischen Volk. Die fremden Herrscher. Sie hat den Bruderkrieg der Hasmonäer miterlebt, in dem 2 Brüder ihre Hand nach der Krone und dem Amt des Hohepriesters ausgestreckt haben. Sie hat erlebt, wie die Römer 63 vor Christus einmarschiert sind, 21-jährig, vielleicht das Todesjahr ihres Mannes. Sie hat das Massaker, das Gemetzel in Jerusalem erlebt, als ich als Pompeius in den Tempel gehen wollte. Die Römer haben behauptet, weil die Juden nie einen Gott vorzeigen konnten, die haben keinen Gott. Und darum haben sie ihn jeweils mit einem Eselskopf gezeichnet. Und dann wollte Pompeius das wissen und sie hat das miterlebt. Er geht ins Allerheiligste und er musste dort feststellen, dass dieser Ort leer war. Denn im zweiten Tempel war keine Bundeslade drin. Der Gott der Juden ist eben ein unsichtbarer Gott. Und wenn die Bundeslade mit den beiden Cherubim dort gestanden wäre, hätte es nachher geheißen, ja, die Juden, die beten Engel an. Aber das Allerheiligste war leer. Übrigens ist das rapportiert von Tacitus. Und dann hat sie noch etwas erlebt. Diesen Herodes, diesen hinterhältigen, bösen Herrscher, den die Römer eingesetzt haben, 37 vor Christus. Herodes, ein Edomiter, ein Nachkomme von Esau, wird König in Israel. Heilsgeschichtlich heißt das, Esau herrscht über Jakob. Der Verworfene herrscht über den Erwählten. Das geht doch nicht. Gott ist doch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber Gott hat das alles zugelassen, um dem jüdischen Volk zu zeigen, wie tief es gesunken, gefallen ist und wie sehr es sich von ihm entfernt hat. Ein grausamer Herrscher. Das hat diese Frau alles miterlebt. Sie ist eine Außenseiterin. Auch unter den Juden, weil sie nicht aus Benjamin oder aus Juda stammte, sondern vom Stamm Asser. Einer der 10 Stämme, die Gott beiseite gewischt hat, 722 vor Christus. Sie spielen keine Rolle mehr und sie ist im Tempel. All das würde doch jetzt genügen, dass diese alte Frau die Asche, pure Tradition weitergeben würde, die Jetztzeit beklagen, das Schweigen Gottes während der 400 Jahre, in dem kein Prophet aufgestanden ist. Alles ist so schlecht. Früher war es viel, viel besser. Asche verwalten und weitergeben. Aber sie lebt anders. Tradivativ. Sie rechnet mit dem Unberechenbaren. Sie folgt Gott. Ich glaube, sie hatte keine Ahnung, wie Gott sie noch führen wird. Und sie gehörte zur Minderheit, die den Messias erwartete. Sie hatte die Hoffnung nicht aufgegeben. Sie wollte, dass dieser Messias endlich kommt. Und sie betet und fastet und ist jeden Tag im Tempel, Nacht und Tag, sagt die Bibel. 60 Jahre. 60 Jahre hat sie auf den Trost gewartet. Ich will jetzt nicht herumfragen, wer wie lange schon für eine Person betet. Aber ich glaube, kaum jemand schon 60 Jahre. Was für eine Frau. Tag und Nacht, Nacht und Tag im Tempel. Und dann wird sie Prophetin genannt. Die letzte Prophetin im Alten Testament, das gab es ganz, ganz selten. Nur 3 Namen sind mir bekannt. Miriam, Deborah, Hulda. Und Gott gab Hanna Einsicht in das, was geschehen wird. Der Heilige Geist befähigte sie zu glauben an all das, was er verheißen hatte. Dann sieht sie diese Gruppe. Ich meine, dort stehen etwa die Leute zusammen. Ist doch klar. Ein Priester hat doch das zu tun und das Kind in Empfang zu nehmen. Und sie weiß, das ist er. Geh dorthin. So fast ein Nebensatz. Darum heißt es, und die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalem warteten. Eine Begegnung, alle wissen es. Kein Halten mehr. Jeder Mann, bei denen angefangen, die ihr nahe standen, sie mussten es wissen. Jesus, der Retter, ist da. Die Erlösung ist da. Die Glut wird weitergegeben. Das, was ich geglaubt habe, gebe ich weiter. Zwei Beispiele aus dem Neuen Testament. Getrieben vom Heiligen Geist, offen für das Reden vom Heiligen Geist oder modern ausgedrückt, tradivatives Leben. Und ich frage mich und ich frage dich, was gibst du weiter? Schweigen? Asche? Oder Glut? Amen.